Das ist der Elektroautomobil-Podcast.
Dieses Mal mit Markus Zacher. Diese Episode wird unterstützt von Mennekes. Die Batterietechnologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die Akkus wurden nicht nur leistungsfähiger hinsichtlich Ladezeiten oder Energiedichte, sondern wurden vor allem auch günstiger. Dennoch ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht und weiterentwickelte Batterietechnologien, neue Zellchemien oder auch weiter optimierte Produktionsprozesse werden sicherlich noch zu vielen weiteren Verbesserungen führen. Was noch so alles in der Akkutechnologie steckt und was man da heute sich noch erwarten wird für die kommenden Jahre, das wird uns heute ein ausgewiesener Experte erläutern. Er leitet den Lehrstuhl für Production Engineering of E-Mobility Components an der RWTH Aachen und Batterietechnologien gehören praktischerweise zu seinen Steckenpferden. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Heiner Heimes.
Schönen guten Tag. Hallo zusammen.
Ja, Herr Heimes, vielen Dank, dass Sie hier bei uns in den Podcast gekommen sind. Ich hatte ja schon gesagt, dass Sie an der RWTH Aachen einen Lehrstuhl besetzen. Wie sind Sie denn zu der Position gekommen? Was beschäftigen Sie sich denn jetzt eigentlich so jeden Tag?
Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung hier in den Podcast. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, denn Sie adressieren das Thema Batterie und gerade das Thema Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Batterieproduktion zählt eigentlich zu meinen Kernthemen, wo ich mich jetzt seit vielen Jahren mit auseinandersetze. Ich habe das, seitdem ich an der RWTH bin und hier promovieren konnte, mich mit dem Thema der Batterieproduktionstechnik auseinandergesetzt. Also mich haben immer die Fragen interessiert, wie kann man etwas herstellen und das mit besonderem Maße dann eben auf die Lithium-Ionen-Batterie. Und als ich vor 10 Jahren angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da war das Know-how noch gar nicht so in der Breite verfügbar, wie das aktuell der Fall ist. Und ich habe da wirklich Fragen gestellt, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ich die produzieren? Wie kann ich das schneller machen? Wie kann ich das energiesparsamer machen, die Batteriezellen herzustellen? Und vor dem Hintergrund hat das gesamte Themenfeld dann im Zuge des Wandels hin zur Elektromobilität natürlich unglaublich an Fahrt aufgenommen.
Das heißt aber, wo Sie angefangen haben, war da eventuell noch gar nicht so der Automobilsektor im Fokus oder war das schon immer eigentlich so, dass, ja, ich sag mal, die Leitbranche, die das Thema, ja, Batterieproduktion vorangetrieben hat, wo die meisten Fragestellungen herkamen?
Also definitiv ist der Treiber die Automobilbranche. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen, zumindest bei unserem Institut. Wir am PEM in Aachen, da befassen wir uns eben mit dem Thema der Elektromobilproduktion und von daher war bei uns die Automobilbranche schon immer das Zugpferd. Man muss aber trotzdem sagen, dass die Lithium-Ionen-Batterie natürlich durch eine Vielzahl von Industrien nachgefragt wird. Das sind die Consumer Electronics, das sind die Power Tools, das sind auch die stationären Energiespeicher, die im Zuge der Energiewende natürlich immer wichtiger werden. Und vor dem Hintergrund ist nicht der Automobilsektor der alleinige Treiber, aber der schon in Deutschland aus einer nationalen Perspektive schon ein ganz, ganz starker Treiber. Das muss man schon so festhalten. Mhm.
Ja, wenn wir jetzt über Lithium-Ionen-Batterien sprechen, da gibt es ja unterschiedliche Zellchemien, die da eingesetzt werden. Welche sind denn das aktuell überwiegend? Welche sehen Sie da derzeit so im Fokus?
Also bei den Zellchemien, da haben sich eigentlich zwei Zellchemien sozusagen aktuell herauskristallisiert, die im Markt verfügbar sind. Das eine ist die LFP-Zelle, also die Lithium-Eisenphosphat-Batteriezelle. Und dann haben wir auf der anderen Seite die NMC-Zelle. Beides sind sozusagen Zellchemien auf Kathodenseite. Einmal haben wir LFP und dann das andere Mal haben wir NMC, also Nickel, Mangan und Kobalt. Beide Batteriearten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften, vor allem hinsichtlich ihrer Energiedichte, vor allem der gravimetrischen Energiedichte. Und da muss man sagen, hat die NMC-Zelle eine deutlich höhere Energiedichte als die LFP-Zelle. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich eine hohe Energiedichte, die möchte ich natürlich überall da haben, wo wir mobile Anwendungen haben. was in der Konsequenz dazu führt, dass insbesondere der automobile Sektor auf die NMC-Zellen setzt. Da, wo so die Energiedichte nicht ganz so eine große Rolle spielt, wie beispielsweise im Bereich der stationären Anwendungen, da hat die LFP-Zelle sicherlich Vorteile, denn sie ist nicht ganz so potent hinsichtlich der Energiedichte, aber dafür ist die LFP-Zelle deutlich kostengünstiger als die NMC-Zelle. Und das spricht dann für bestimmte Anwendungen für die LFP-Zelle. Unterm Strich muss man sagen, beide Zellchemien sind im Markt verfügbar und kommen eben je nach Einsatzgebiet zur Anwendung.
Jetzt hatte ich auch schon von der NCA-Zelltechnologie gehört, die, glaube ich, auch in den ein oder anderen Fahrzeugen zum Einsatz kommt. Wie kann man die dann noch einsortieren, gerade im Vergleich vielleicht mit NMC?
Also das ist ebenfalls eine Zelltechnologie, da haben Sie recht. Wenn wir uns aber den Markt anschauen und überlegen oder mal untersuchen, welche Fahrzeuge setzt aktuell auf welche Technologien, dann muss man sagen, ist NMC die aktuelle Wahl, gerade vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung, weil NMC noch eine recht interessante Weiterentwicklungsmöglichkeit bedingt, nämlich den Kobaltanteil zu reduzieren. Das ist ja im Moment, wenn man mal ehrlich ist, das hauptkritische Element der NMC-Zelle, dass da Kobalt drin ist. Und warum ist Kobalt kritisch? Aus zwei Gründen. Zum einen kann es nur in wenigen Ländern, afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel im Kongo, gewonnen werden. Das heißt, es ist ein sehr knappes Gut. Folgerichtig ist es ein sehr teures Gut. Das ist der eine Nachteil. Der andere Nachteil ist, dass die Abbaubedingungen, unter denen Kobalt gewonnen wird, leider nicht stabil sind. Also Stichwort Kinderarbeit. Finden keine regelmäßigen Kontrollen statt. Und vor dem Hintergrund ist Kobalt eigentlich ein Element, was es gilt zu eliminieren. Und da hat die NMC-Zelle eben den Vorteil, dass es Entwicklungen gibt hinsichtlich der kobaltfreien Batterie. Und wenn sich das manifestiert, könnte man da einen weiteren Kostenvorteil haben und man wird sicherlich ökologisch deutlich gerechter haben. Von daher sehen wir im Moment die Fokussierung gerade der Automobilindustrie sehr stark hin zu NMC-Zellen.
Vor dem Hintergrund haben ja auch immer mehr Hersteller durchaus auch LFP-Batterien in ihre Fahrzeuge jetzt gepackt oder auch angekündigt, gerade jetzt für Einstiegsmodelle. Eines der bekanntesten Beispiele sind ja so die Einstiegsfahrzeuge, die Standard-Range-Modelle von Tesla, wo LFP-Zellen im großen Maßstab eingesetzt werden, und andere Hersteller haben es ja auch angekündigt, um ja gerade im kostensensiblen Bereich die Preise zu senken, die ja dann doch im Schnitt noch überhalb von Verbrennern liegen. Welche Potenziale sehen Sie da noch, die man vielleicht aus LFP holen kann? Weil gewisse Nachteile gibt es ja da immer noch.
Also ich finde, dass die Entscheidung richtig und nachvollziehbar. Elektromobilität muss in der Breite verfügbar werden und damit muss das gelingt nur, wenn Elektromobilität auch kostengünstig wird und mal mindestens auf Niveau von der Verbrennertechnologie liegen. Und da muss man sich was einfallen lassen und in der Tat kann da die LFP-Technologie bei helfen, weil sie eben, wie schon gesagt, deutlich kostengünstiger ist als NMC-Zellen. Wenn ich jetzt aber die Weiterentwicklung mir anschaue, sowohl der LFP-Zelle als auch der NMC-Zelle, dann muss ich sagen, bin ich da verhalten optimistisch, dass wir da große Sprünge sehen werden. Warum? Weil jede Technologie unterliegt ja hinsichtlich der Weiterentwicklung einem standardmäßigen S-Zyklus, so sprechen wir. Das haben so ein S-Zyklus bedeutet, am Anfang einer Technologie kann ich mit relativ wenig Aufwand viel Potenzial aus der Technologie rausholen. Und je ausentwickelter die Technologie ist, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, da muss ich sehr, sehr viel Aufwand betreiben in der Weiterentwicklung, um noch relativ kleine Fortschritte zu erzielen. Und wenn ich mir LFP und NMC anschaue, dann sind das Technologien, ja, da wurde schon sehr viel dran geforscht und entwickelt. Und nach meinem Empfinden sind wir dort eher am Ende dieses S-Zyklus als am Anfang. Und vor dem Hintergrund erwarte ich dann zwar noch Weiterentwicklung, aber das wird nicht so sein, dass es dort auf einmal eine Weiterentwicklung geht und dann hat die NMC-Zelle oder auch die LFP-Zelle hinterher 40% höhere Energiedichte. das wird nicht der Fall sein, sondern da wird man über Weiterentwicklung sprechen von vielleicht 10% in den nächsten Jahren. Und für die Verbraucherinnen und Verbraucher mal umgerechnet, das bedeutet dann, wenn ihr Elektrofahrzeug vorher 400 Kilometer Reichweite hat, hat man dann auf einmal 440 Kilometer Reichweite. Also schon ein deutlicher Mehrwert, aber jetzt nichts, wo man jetzt auf einmal von einem Gamechanger sprechen könnte.
Das heißt, so die großen Reichweitensprünge, die man jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, die wird es in der Art wahrscheinlich nicht so schnell geben. Also man hat ja ein paar bekannte Beispiele wie den BMW i3, der dann relativ schnell die Kapazität verdoppelt hat. Oder auch, man braucht sich ja nur andere Mittelklassefahrzeuge anschauen, die am Anfang noch beispielsweise ein E-Golf irgendwie 36 Kilowattstunden hatten und jetzt kann man das Fahrzeug mit über 80 Kilowattstunden bestellen.
Genau.
Was sicherlich auch durch andere Maßnahmen gekommen ist, aber sicherlich auch ein Treiber waren da die verbesserten Zellen.
Sicherlich verbesserten Zellen, aber der Haupttreiber hinter solchen Reichweitensprüngen, der liegt darin, dass die Automobilhersteller einfach größere Batterien verbauen. Das heißt, die Batterie nimmt dann im Fahrzeug mehr Volumen, mehr Gewicht ein. Und damit kann man dann natürlich sehr gut auch die Reichweite skalieren. Aber größere Batterien bedeutet leider in der Regel auch einen höheren Preis für das Elektrofahrzeug.
Werbung. Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron for You von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron for You alles, was du für dein individuelles Laderlebnis daheim brauchst. Auf mennekes4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran, auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf mennekes4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Preis gucken, da war ja eben die LFP-Zelle, oder ist derzeit die LFP-Zelle ja so ein bisschen das Mittel zum Zweck, um den zu senken. Jetzt gibt es in China ja schon erste Fahrzeuge, die mit Natrium-Ionen-Zellen unterwegs sind und diese Zelltechnologie wird ja auch so ein bisschen als neuer Hoffnungsschimmer gewertet, dass das nochmal einen riesen Impact haben könnte auf die Preise. Wie schätzen Sie da aktuell die Rolle dieser Technologie ein?
Das ist in der Tat eine sehr, sehr spannende Technologie. Da können wir vielleicht in der Tat etwas detaillierter zu sprechen. Also die Natrium-Ionen-Technologie, die zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass im Vergleich zur Lithium-Ionen-Batterie, dass Lithium durch Natrium ersetzt wird. Das hat folgenden großen Vorteil. Natrium ist in der Breite verfügbar, währenddessen ich Lithium nur in sehr bestimmten Regionen abbauen kann. Und was in der Breite verfügbar ist, ist deutlich kostengünstiger. Also von daher klarer Pluspunkt für die Natrium-Ionen-Batterie. Nachteilig sind die Energiedichten. Die liegen aktuell von Natrium-Ionen-Batterien unter den Energiedichten von LFP. Jetzt komme ich aber wieder auf diesen S-Zyklus zurück. Bei der Natrium-Ionen-Technologie sind wir erst am Beginn dieses S-Zyklus. Das heißt, da glaube ich, wird man mit relativ überschaubarem Aufwand größere Sprünge in der Bereich der Energiedichte sehen, so dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sich die Natrium-Ionen-Batterie perspektivisch auch von der Energiedichte auf der Ebene der LFP-Batterie einpendeln wird. Da würde ich von ausgehen. Mhm. Sodass das vor dem Hintergrund in jedem Fall sehr interessant ist. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch folgenden Punkt mitgeben, den wir von unseren asiatischen Kontakten immer stärker hören, dass die Natrium-Ionen-Technologie eine bewusst ins Leben gerufene Technologie war, zu einem sehr bestimmten Zeitpunkt, nämlich vielleicht entsinnen Sie sich, dass Anfang des Jahres 2022 die Lithiumpreise durch die Decke gegangen sind. Da hatten wir innerhalb von ganz kurzer Zeit auf Basis der globalen Krisen eine Verfünfzigfachung des Preises, also wirklich drastische Anstiege im Bereich Lithium. Und da waren es asiatische Hersteller, die dort zu genau zu dem Zeitpunkt dann gesagt haben, okay, wenn das Lithium jetzt eben so durch die Decke geht vom Preis, wir haben Alternativtechnologien, dann adressieren wir dann oder fokussieren wir stärker die Natrium-Ionen-Batterie, um damit einfach dem Markt aufzuzeigen, hör mal, wenn, also lieber Markt, wenn dieser Preis sich manifestiert, dann haben wir kein Interesse mehr an Lithium und konzentrieren uns auf Natrium, um damit einfach Spekulationen auf weitere Preissteigerungen dem entgegenzuwirken. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Schlüssel zum Erfolg war, aber der Lithiumpreis hat sich ja auch wieder deutlich reduziert. Und seitdem höre ich aus dem asiatischen Umfeld auch wieder weniger von der Natrium-Ionen-Technologie. Sodass ich glaube, dass die Natrium-Ionen-Technologie zur richtigen Zeit ein richtiges Buzzword war, eine richtige Technologie, die man medial nach vorne schieben konnte, um dem Preis beim Lithium, der Preisentwicklung beim Lithium entgegenzuwirken. Das hat funktioniert. Stand jetzt sehe ich aber auch im asiatischen Bereich, ich persönlich zumindest, keine Fahrzeuge, die aktuell Natrium-Ionen-Batterien hätten. Es mag vielleicht Spezial- oder Kleinstanwendungen geben, aber in der Breite sehen wir das noch nicht.
Mhm. Also es ist ein bisschen auch, dass die Spekulation mit den Materialien da auch einfach zu überhöhten Preisen geführt hat. Also nicht unbedingt das Nachfrage getrieben war, sondern teilweise auch wirklich auf Spekulations ja, Objekten sozusagen basiert hat.
Genau, ich glaube, die Wahrheit besteht aus einer Vermischung von unterschiedlichen Faktoren. Aber ja, Spekulationen werden zu dem Zeitpunkt sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ganz klar.
Also könnte man vielleicht so ein bisschen die Rolle der Natrium-Ionen-Batterie so sehen wie ähnlich bei LFP, die wurde dann attraktiv, als NMC halt immer teurer wurde, dass es irgendwann so einen Punkt gab, jetzt ist die LFP-Zelle preislich einfach so deutlich im Vorteil, dass wir mit den Nachteilen leben können und dass diese Rolle könnte dann auch der Natrium-Ionen-Zelle zukommen.
Genau. Wenn Ihre Zuhörer da Interesse daran haben, mehr über das Thema Natrium-Ionen-Batterie zu erfahren, da möchte ich in jedem Fall noch darauf hinweisen, wir machen im Oktober diesen Jahres, haben wir immer unsere Elektromobil-Produktionstage. Da werden wir uns mit dem Thema Natrium-Ionen-Technologie sowohl bei den EPT als auch bei unseren Seminaren vertieft auseinandersetzen. Also wenn da Interesse besteht, wäre das sicherlich eine interessante Plattform, sich da tiefer auszutauschen.
Ja, ich denke, definitiv ein guter Hinweis, wenn man sich da ein bisschen weiter vertiefen will, da teilzunehmen. Ich glaube, da haben wir dann alle Experten zu dem Gebiet versammelt und kann sich da viel Wissen noch dazu abholen. Okay, jetzt hatten wir ja eben die Preisentwicklung nochmal so ein bisschen skizziert. Was sehen Sie denn noch für Potenziale, die ja positiv oder negativ sich auf die Zellpreise auswirken konnten? Also gibt es da gewisse Risiken, sagen, oh, wenn sich das und das in die Richtung entwickeln, wird es nochmal kritisch oder natürlich auch in die andere Richtung?
Vielleicht bei den Zellpreisen oder generell bei den Batteriepreisen, wo stehen wir da eigentlich? Also wir gehen im Moment davon aus, dass wir uns in etwa auf einem Niveau von $140 pro Kilowattstunde bewegen. Nicht auf Batteriezellebene, sondern auf Batteriepackebene. Aber da ist ja die Batteriezelle mit über 80% der Hauptkostentreiber. Und das hat sich ja in den letzten Jahren dahingehend entwickelt, wobei die Reduktion des Preises in den letzten Jahren immer stärker nachgelassen hat. Und jetzt ist die weitere Preisentwicklung ja durch unterschiedliche Hebel geprägt. Zum einen kann es noch weitere technologische Weiterentwicklungen geben, die den Preis weiter reduzieren. Das wäre sehr positiv. Es kann zu einer Situation kommen, wo man zeitweise Überkapazitäten von Batteriezellen hat, die man produziert. Das kann sich auch positiv auf den Preis auswirken, dass der weiter fällt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Materialien immer teurer werden von der Tendenz. Auch das Thema der Inflation, der gestiegenen Lohnkosten, was ja im Moment auch ein weltweites Phänomen ist, wird sich sicherlich irgendwo niederschlagen und sich eher negativ auf den Preis auswirken. Und zudem kann man immer auch in eine Situation hineinlaufen, wo es keine Überproduktion an Batteriezellen gibt, sondern auch vielleicht auch ein Produktionsdefizit, dass eine Batteriezelle eine knappe Ware wird, was sich dann auch wieder negativ auf den Preis auswirkt. Und von daher glaube ich, unterm Strich werden sich in den nächsten Jahren diese Faktoren glaube ich, gegenseitig aushebeln sozusagen. Ja, dass wir einen relativ konstanten Preis haben, der aber in einer mittelfristigen Perspektive ansteigen wird, einfach vor dem Hintergrund der inflationären Entwicklung.
Okay, also die großen Preissprünge nach unten sind aus Ihrer Sicht da jetzt aktuell nicht zu erwarten, sondern eher eine Art Stagnation.
Richtig, ganz genau. Mhm.
Und vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema ja so Zelltechnologien. Die Festkörperzelle, Festkörperakkus sind ja immer noch so in aller Munde. Ist vielleicht in letzter Zeit wieder ein bisschen abgeflacht, so das Interesse, wenn man gesehen hat, das zieht sich alles noch. Aber es gibt ja doch noch ja einige Hersteller, die daran festhalten. Oder auch hier wieder in China wurde auch schon das ein oder andere Fahrzeug damit angekündigt, dass es ja in Kürze auf den Markt kommen soll. Wie ist da so Ihre Einschätzung zu? Wird das nochmal so ein Gamechanger oder doch vielleicht eher ein Nischenprodukt?
Ja, also das Thema der Festkörperbatterie, das ist ja sowas wie der heilige Gral im Bereich der Batterieszene. Ja, und wenn Sie mich oder unterschiedliche Expertinnen und Experten fragen, ja, wann kommt der denn? Dann ist so eine Standardantwort, ja, in etwa in 5 Jahren. Ich hatte gestern oder vorgestern noch ein Interview gesehen mit einem OEM, der im deutschen OEM, der sagt ja bis zum Ende dieser Dekade, also in etwa auch in 5 Jahren. Das Problem an der Aussage ist nur, ich habe genau die gleiche Einschätzung auch vor 5 Jahren gehört und auch schon vor 10 Jahren gehört. Das heißt, dieses Thema Festkörperbatterie, es ist bekannt, diese Technologie, aber trotzdem hat das nicht zu einer Marktdurchdringung geführt, auch nicht im Moment in Nischenbereichen, weil die Festkörperbatterie an der Stelle einfach noch große Probleme hat, den Lithium-Ionen-Transportzell intern zu realisieren, insbesondere bei tiefen Temperaturen. Bei höheren Temperaturen funktioniert das ganz gut, aber bei tiefen Temperaturen ist das an der Stelle immer noch schwierig, weil da der Transport der Lithium-Ionen einfach anders funktioniert, nämlich in Form von Gittersprüngen, als im Vergleich zur klassischen Lithium-Ionen-Technologie. Von daher bin ich da eigentlich optimistisch, weil diese Technologie wirklich viel Potenzial hat, aber auch ein bisschen von der Realität der letzten Jahre eingeholt, wo ich gesehen habe, okay, ganz so schnell funktioniert das nicht. Und dann haben wir bei dem Thema Festkörperbatterie auch noch folgenden Effekt. Man hört immer mal wieder, dann liest man so eine Nachricht, Unternehmen XY ist im Bereich der Festkörperbatterie ganz weit, kurz vor Marktreife, hört sich alles gut an. Und da möchte ich Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitgeben, das ist keine 0 und 1 Entscheidung, was man als Festkörperbatterie bezeichnet. Ganz klassisch haben wir ein flüssiges Elektrolyt bei der Lithium-Ionen-Technologie und eigentlich würde Festkörperbatterie implizieren, ich habe kein flüssiges Elektrolyt, sondern in der Batterie ist sozusagen alles fest. Dazwischen gibt es aber Abstufungen in Form der Polymerbatterie, wo ich eher so ein, kein flüssiges, eher so ein gelförmiges Elektrolyt habe. Und das ist dann natürlich in gewisser Weise ein Interpretationsspielraum, ab welchem Grad kann ich so etwas als Festkörperbatterie bezeichnen. Und da gibt es keine allgemeingültige Definition, sondern das macht jedes Unternehmen dann für sich immer etwas unterschiedlich. Und das führt dann schon mal zu so Pressemitteilungen, dass man von Festkörperbatterie liest, die dann kurz vorm Durchbruch ist. Und wenn man sich tiefer mit damit auseinandersetzt, stellt man eigentlich fest, man spricht dort eher von einer Polymerbatterie.
Mhm. Also ist auch so viel Marketing letztendlich da drin, weil es halt irgendwie ein gutes Image hätte, die Festkörperzelle.
Natürlich, ja. Das sind ja häufig auch jüngere Firmen, die dann an diesen Technologien arbeiten. Nicht immer, aber häufig. Und die brauchen natürlich an der Stelle auch Investoren. Um Investoren zu begeistern, braucht man an der Stelle auch gute Neuigkeiten, gute Nachrichten, Glauben an diese Technologie und an das Produkt. Genau, und da kommt dann irgendwo eins zum anderen.
Mhm. Ja, wenn wir jetzt vielleicht die Zellebene verlassen und uns nochmal so Richtung Batteriedesign, Batteriekonstruktion und Produktion entwickeln, beziehungsweise da mal einen Fokus drauf werfen. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen nachzeichnen, welchen Einfluss, sag mal, optimierte Batterietechnologien oder Batteriekonstruktionen auf die, ja, im Prinzip auf die Energiedichte hatten, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben? Also Energiedichte jetzt dann auf Systemebene. Wie viel konnte man da rausholen? Wie viel ist da vielleicht auch noch zu holen?
Genau, also die Energiedichte zum Beispiel, die gravimetrische Energiedichte, die wird ja dann immer pro Kilogramm angegeben. Das heißt, man möchte möglichst viel Energie pro Kilogramm speichern. Und da, klar, ist natürlich die Zelle innerhalb eines Batteriesystems eine ganz wichtige Komponente. Ich kann aber auch Gewicht einsparen an anderen Komponenten, beispielsweise an der Gehäusekonstruktion. Ich kann die einsparen am Thermomanagement-System, am Batteriemanagement-System. Auch da könnte man theoretisch über Gewichtseinsparungen sprechen. Und das sind alles Faktoren, die dann die Batterie auf Systemebene verbessern. Um Ihren Zuhörern da mal einen konkretes Beispiel zu geben. In der Vergangenheit war es beispielsweise so, dass die Gehäuse, die sowohl die Tröge als auch die Deckel, das waren häufig noch Aluminium-Schweißkonstruktionen. Das konnte man substituieren in vielen Fällen durch thermogeformte Kunststoffteile. Und das ist an der Stelle natürlich ein großer Gewichtsvorteil, der sich dann eben sehr stark auch auf Ebene der gravimetrischen Energiedichte niederschlägt. Aber unterm Strich darf man auch nicht vergessen, ca. 80% des Gewichtes wird durch die Batteriezelle geprägt. Und wenn man im Bereich der Batteriezelle Optimierungen vornehmen kann, hat man da immer den längeren Hebel in der Hand.
Jetzt haben sich ja auch in letzter Zeit mehr so Konstruktionskonzepte, sogenannte Cell-to-Pack oder auch Cell-to-Body, durchsetzen können. Können Sie die Begriffe nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern, was da die Idee hinter ist?
Ja, sehr gerne. Also Cell-to-Pack und Cell-to-Body. Um das sich einmal vor Augen zu führen, ganz kurze Erklärung, wie ist aktuell eine Batterie aufgebaut? Eine Batterie, so wie Sie die dann im Unterboden Ihres Fahrzeugs haben, die besteht aus einem Batteriesystem. Dieses Batteriesystem aus Batteriemodulen und jedes Batteriemodul besteht dann aus einer hohen Anzahl an Batteriezellen. Man kann sich da vielleicht, um eine Hausnummer zu nennen, ein Batteriesystem kann aus ca. 12 Batteriemodulen bestehen und je nach Zellformat kann dann ein Batteriemodul zwischen mehreren 100 und vielleicht 50 Batteriezellen beinhalten. Das kommt dann immer auf Zellgröße, Zellformat an. Und jetzt, wenn wir uns jetzt den Begriff Cell-to-Pack anschauen, dann zielt das darauf ab, dass die Batteriezellen in den letzten Jahren immer größer geworden sind. Wenn man sich anschaut, was vor 10 Jahren die größten Batteriezellen waren, die am Markt verfügbar waren, dann waren das vielleicht irgendwie so eine 20 Amperestunden Batteriezelle. Aktuell ist man bei 150 Amperestunden. Das heißt, die Batteriezellen werden immer größer und Cell-to-Pack bedeutet jetzt, dass irgendwann die Batteriezellen so groß sind, dass ich das Modul gar nicht mehr benötige und ich die Vorstellung haben kann, dass ich meine großformatigen Batteriezellen dann direkt in das Batteriepack integriere und dann vielleicht nicht mehr 12 Module, sondern nur noch 12 Batteriezellen habe. Das ist der Begriff Cell-to-Pack und noch ganz kurz der Begriff Cell-to-Chassis, der zielt darauf ab, der geht sozusagen noch eins weiter und sagt, ich integriere meine Batteriezellen nicht in ein Batteriesystem, sondern in die tragende Struktur des Fahrzeugs, dass beispielsweise Kräfte, die das Fahrzeug aufnehmen muss, zum Beispiel von den Insassen, die dann auf den Sitzen, dass diese Kräfte dann direkt von den Batteriezellen, von dem Gehäuse der Batteriezellen aufgenommen werden.
Ja, wenn man dann in solche hochintegrierten Konzepte so denkt, das ist ja vielleicht ein bisschen ja wie beim Smartphone, wo man am Anfang noch irgendwie die Akkus schnell tauschen konnte, weil es so ein separates Teil war. Und inzwischen sind die ja fest verbaut und im Prinzip Bestandteil des Telefons. So ähnlich ist es da vielleicht auch mit den Cell-to-Body oder Cell-to-Chassis-System. Wie schätzen Sie da die Möglichkeit ein, später ja Reparaturen an den Akkus durchzuführen oder Zellen zu tauschen oder auch die ganze Batterie und natürlich auch das Thema Recycling am Lebensende des Fahrzeugs?
Offen und ehrliche Antwort, das schätze ich als sehr, sehr kritisch ein. Hintergrund, im Moment manifestiert sich bei einigen Fahrzeugherstellern die Prämisse oder das Konstruktionskonzept, Hohlräume der Batterie mit einem sogenannten Potting-Material aufzufüllen, insbesondere wenn ich Rundzellen habe. Und dieses Potting-Material hat erstmal einen positiven Effekt. Das trägt nämlich dazu bei, dass bei so einem sogenannten Thermal Runaway, also wenn eine Batteriezelle durchgeht, dieses Event nicht übergreift auf andere Batteriezellen. Das ist an der Stelle sehr, sehr positiv von dem Potting-Material. Das Potting-Material können Sie sich aber wie so eine Art Schaumstoff vorstellen, was man in jeden Hohlraum spritzt und dann aushärtet. Und da möchte ich mitgeben, das kann man nicht demontieren. Ja, das ist unmöglich, das zu demontieren. Das heißt, vor dem Hintergrund Reparatur, einzelne Zellen oder auch einzelne Module austauschen, kann ich sagen, bei den Herstellern, die dieses Konzept verfolgen, das ist nach meiner Einschätzung unmöglich. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, das erschwert auch maximal das Themenfeld des Recyclings, weil es mir im Vorfeld eine vorgelagerte Demontage, um Sorten rein zu recyceln zu können, um bestimmte Materialien im Vorfeld schon mal zu trennen, dass die gar nicht alle in den Recyclingprozess gehen und ich deshalb höhere, bessere Recyclingquoten habe. Auch dafür ist dieses Konzept sehr kritisch und von dem Hintergrund glaube ich, dass dort einige Fahrzeughersteller viel mehr den Fokus darauf haben, wie baue ich im Moment eine gute, eine sichere Batterie, dafür ist das gut, aber noch nicht antizipiert haben, was machen wir eigentlich, wenn wir die Batterie in 8 oder 10 Jahren zurückbekommen.
Wenn ich mir das denn so vorstelle mit prismatischen Zellen, die sind ja so ja quaderförmig, da meistens ja auch deutlich größer als die Rundzellen, ist da das Thema Reparierbarkeit einfacher, weil ich ja im Prinzip schon einen schönen, wenn ich da mehrere aneinanderreihe solcher Zellen, habe ich ja mal schon einen schönen Block. Da kann ich mir vorstellen, die kriege ich leichter demontiert und ausgetauscht.
Ja, in der Theorie kann ich die Vorstellung verstehen. Wenn man sich das praktisch anschaut, sind ja auch die prismatischen Zellen beispielsweise verschweißt über eine Ultraschallschweißung oder über eine Laserschweißung. Und auch das ist nicht demontagegerecht, sodass ich im Moment die Annahme habe, sollte an der Batterie etwas sein. Wenn eine einzelne Zelle defekt ist, kann man die überbrücken, dass das sozusagen sich gar nicht so groß auswirkt auf die Reichweite des Fahrzeugs. Wenn das jetzt verholfen vorkommt, dann wird man eher dazu übergehen, einzelne Module zu tauschen. Dabei funktioniert das sehr gut, ein Batteriemodul zu tauschen. Einzelne Zellen innerhalb eines Moduls zu tauschen, ist vielleicht in der Theorie möglich, aber in der operativen Umsetzung und wenn man das dann hinterlegt mit Personalkosten, die das dann demontieren müssen, eine Schweißverbindung lösen müssen, um da dann wieder eine neue Zelle anzuschweißen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich das wirtschaftlich abbilden lässt. Dann lieber ein Batteriemodul rausnehmen, das defekte Batteriemodul gut und effizient recyceln und ein neues Batteriemodul integrieren.
Also es geht dann eher der Trend Richtung ja, Modultausch, wobei natürlich, wenn jetzt die Module immer größer werden, dann wird natürlich auch entsprechend größere Zellanzahl oder ja Energiemenge entnommen und muss wieder eingebaut werden.
Das stimmt, richtig.
Also da geht das so ein bisschen gegeneinander Richtung optimiertes Batteriedesign versus Wartbarkeit und Austauschbarkeit. Ja, vielleicht auch, was ja durchaus auch einen Einfluss auf die Haltbarkeit haben kann, ist das Thema bidirektionales Laden, das ja jetzt immer mehr besprochen wird, wo man sich jetzt auch erhofft, dass sich das vielleicht auch in Deutschland eigentlich durchsetzen kann. Wie schätzen Sie das ein? Welche Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Batterien wird das haben?
Ja, ich glaube, die intuitive Einschätzung ist immer, dass sich bidirektionales Laden negativ auswirkt auf die Batterie. Ich stelle das aber in Frage. Ich könnte mir sogar zutrauen, die Aussage oder die Hypothese mal in den Raum zu stellen, dass es sich positiv auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt. Ich würde das auch gerne etwas tiefer nochmal besprechen. Wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Ladezyklen eine Batterie immer in einer Automotive-Anwendung schafft. Und wir nehmen das mal sehr, sehr konservativ an. Ja, dann hat so eine Batterie 1000 Ladezyklen, Vollzyklen. Das ist eine sehr, sehr konservative Annahme. Ja, in der Realität wird die Batterie wahrscheinlich viel, viel mehr können. Jetzt rechnen wir aber mal mit diesen 1000 Vollzyklen. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, dass man mit einem Zyklus 400 Kilometer fahren kann, in etwa, so als Durchschnittswert, auch eher konservative Annahme, dann bedeuten der 1000 Vollzyklen bei 400 Kilometer, das Fahrzeug kann 400.000 Kilometer fahren. Um ehrlich zu sein, in normalen privaten Anwendungen, glaube ich, wird es den meisten Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr, sehr schwer fallen, 400.000 Kilometer auf dem Fahrzeug drauf zu fahren. Und das innerhalb von 8 bis 10 Jahren, weil wir haben ja den zwei Effekte. Wir haben einmal die zyklische Lebensdauer, wir haben aber auch die kalendarische Lebensdauer. Und ich glaube, die kalendarische Lebensdauer wird viel, viel schneller erreicht sein als die zyklische Lebensdauer. Also warum nicht die Batterie, wenn sie sozusagen im Lebenszyklus sind, also in den ersten 8 bis 10 Jahren, auch für bidirektionales Laden nutzen. Gerade weil das bidirektionale Laden ja dann bei niedrigeren C-Raten erfolgt, also eher ein schonenderes Laden und Entladen ist und natürlich auch Effekte vermeidet, dass auf einmal ein Fahrzeug 2 Wochen beim maximalen Ladezustand einfach nur steht. Das wirkt sich dann auch nicht positiv auf die Batterie aus. Und vor dem Hintergrund würde mich das auch freuen, wenn sich das Thema bidirektionales Laden durchsetzt, dass die Fahrzeughersteller dem aufgeschlossen sind. Das sieht man, weil einige auch bekannte deutsche Fahrzeughersteller das ermöglichen. Die sind sich aber selber noch gar nicht so sicher, wie wirkt sich das denn auf die Lebensdauer der Batterie aus. Und deshalb haben die ja den Kniff gemacht, dass die sagen, wenn sie ein Fahrzeug kaufen, wir erlauben das bidirektionale Laden, aber nur für 4.000 Stunden, weil dann die Fahrzeughersteller an der Stelle auch erstmal Erfahrungswerte damit sammeln wollen. Unterm Strich sehe ich das aber nicht kritisch, sondern sehe das einfach maximal positiv, die Möglichkeit.
Mhm. Ja, ein anderer Punkt, der auch natürlich immer wichtiger wird, ist das Thema Ladezeiten. Jetzt hat kürzlich Smart den neuen Hashtag 5 vorgestellt, der mit 15 Minuten für diesen typischen Ladehub von 10 auf 80 beworben wird. Und auch hier von einer 4C-Ladung spricht. Da sieht man auch, da geht schon noch einiges Richtung Ladezeiten. 20 Minuten sind ja inzwischen nicht mehr so selten. Und auch hier wieder mal aus China gibt es auch schon erste Hersteller, die sprechen von so 12 Minuten. Wie schätzen Sie das ein? Ist das nachher, grillt man da die Akkus oder ist das ein Gebiet, wo auf jeden Fall Potenzial besteht, dass wir irgendwann 10 Minuten Ladezeiten hinbekommen?
Also ich glaube, dass das vor allem ein Thema ist, was durch die Verbraucherinnen und Verbraucher getrieben wird, weil dort, glaube ich, so intuitiv, wenn man aus dem Verbrennerlogik kommt, natürlich Ladezeiten von 12 Minuten, das hört sich ja maximal attraktiv an. Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn man dann aber ein Elektrofahrzeug, glaube ich, realistisch betreibt und sagt, okay, jetzt brauche ich eine Schnellladung wirklich. Da muss man sich ja die Situation vor Augen führen, wann benötige ich denn eine Schnellladung? Und die benötige ich ja nicht, wenn ich zu Hause vorfahre, da über Nacht das Fahrzeug lade, ist das ja total irrelevant, sondern die benötige ich, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, viele Kilometer gefahren habe, noch nicht am Ziel bin und dann sozusagen sehr schnell nachladen möchte. Und da habe ich einfach mal so die Annahme, wenn ich 300, 400 Kilometer gefahren bin, dann brauche ich die Pause. Das heißt, dann ist für mich kein so großer Unterschied, ob der Ladevorgang jetzt 12 Minuten oder 20 Minuten dauert, weil nach 400 Kilometer Strecke tut wahrscheinlich jeder Person eine entsprechende Ladepause eigentlich ganz gut. Sodass ich glaube, dass dieser Druck auf 12 Minuten zu gehen vielleicht gefordert wird, so unterbewusst. Aber ich glaube, wenn man das Fahrzeug in der Realität betreibt, stellt man fest, man braucht das eigentlich gar nicht wirklich. Und dann kommt noch ein zweiter Effekt hinzu, warum ich auch vor diesen sehr kurzen Ladedauern sehr kritisch gegenüberstehe. Denn das kostet ja immer, dass mein Fahrzeug das kann, das kostet. Das muss ich in der Konstruktion, in der Entwicklung berücksichtigen, in der Auswahl der Materialien. Das kriege ich ja nicht umsonst. Das muss auch ich als Verbraucher oder Verbraucherin mir teuer erkaufen. Und dann stelle ich fest, wenn ich dann mit dem Fahrzeug unterwegs bin und habe dann so einen Schnelllader, dann stellt er mir manchmal ja gar nicht die Ladeleistung bereit. Weil nur weil das auf der Ladesäule draufsteht, heißt ja nicht, dass das Netz das genau in dem Moment zur Verfügung steht. Das hängt ja von vielen Faktoren ab. Generell vom Netz, wie viele Fahrzeuge werden da vielleicht auch an der Nachbarsäule gerade geladen, muss man sich die Ladeleistung vielleicht teilen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, wenn man sich dort eher bei so einem Ladezeiten irgendwie so um die 20 Minuten einpendelt, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Hausnummer und wird wahrscheinlich keinen Verbraucher, keine Verbraucherin irgendwie negativ beeinflussen. Hm.
Also ist vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein psychologisches Thema, vielleicht vor dem Hintergrund auch durchaus begrüßenswert, um vielleicht den einen oder anderen dazu zu bewegen, sich mal intensiver damit zu beschäftigen, weil vielleicht sagt, ah ja, eine Viertelstunde, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt fahre ich mal elektrisch und dann ist ja oft so, wenn man dann mal anfängt und unterwegs ist, dann merkt man erst, wie schnell 20, 30 Minuten dann doch um sind und dass die Ladepausen dann doch gar nicht so unendlich lang sind, wie man immer gedacht hat. Wenn man halt vom Tanken immer nur diese 5 Minuten im Kopf hat, aber ja dann doch oft brutto einiges länger braucht und dann ja halt doch noch seine normalen Pausen durchführt. Und es ist eigentlich auch meine Beobachtung, dass viele Verbrennerfahrer letztendlich häufig sogar länger, bei einem Schnellrestaurant an der Autobahn Zeit verbringen als die E-Autofahrer, die dann halt die Zeit noch zum Laden nutzen. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Einblicke, auch Ihre Einschätzungen zu den verschiedenen Themen zur Batterietechnologie, die, glaube ich, gerade auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer rumtreiben, wie es da weitergeht. An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf die Elektromobilitätsproduktionstage in Aachen im Oktober. Da tun wir noch einen Link in die Shownotes. Wer sich da genauer informieren will, kann dann darauf klicken und erfährt dann auch mehr zum Programm, wann es stattfindet. Und ja, an der Stelle nochmal vielen Dank, Herr Emmes, dass Sie hier bei uns im Podcast waren.
Ja, Herr Zacher, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mich gefreut und uns allen viel Erfolg.
Ja, super. Das sind noch gute Abschlussworte. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir auch wieder dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören.